ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
The greatest living Liedersänger, hat dann mal die Time, die berühmte Zeitschrift, getitelt Jahrhundertsänger. Eine lebende Legende, sagt man. Ein bedeutender Sänger. 1000 Schallplatten produziert. Schuberts Winterreise allein 8-mal aufgelegt. Vielleicht, Herr Fischer-Dieskau, am Anfang eine ganz und gar blöde Frage. Eine unsinnige vielleicht auch. Gibt es für einen Sänger einen Lieblingston? Singt er ein C lieber als ein A oder ein F lieber als ein B?
Oh, ich würde denken, dass in der Mittellage natürlich ein paar sehr angenehme Töne, sagen wir mal. Einer wäre mir zu wenig, es müssten schon mehrere sein, nicht? Und es gibt eine Lage, eine Oktave, sagen wir mal, in der Mittellage, die sehr bequem und schön erreichbar zu singen ist. Hoffentlich für die ganze Laufbahn, nicht? Das ist natürlich, das hängt ein bisschen davon ab, wie man sich befindet gerade. Die Konstitution spielt eine Riesenrolle dabei, klar.
Das Atmen gehört zum Singen. Das Atmen, eine durchaus zutiefst menschliche Bewegung und Regung.
Übrigens nicht nur zum Singen. Ich denke mir, jedenfalls habe ich als Dirigent diese Erfahrung immer gemacht, dass das Atmen mindestens so wichtig ist mit dem Orchester. Das ganze Orchester muss atmen. Die Musik selber muss atmen, sonst kann sie nicht sprechen. Und sie soll ja Menschen gewinnen und etwas ihnen sagen. Und dazu braucht man auch Atmen, in jedem Fall.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einem Liedton und einem Opernton? Singt man das etwas anders? Legt man es anders an? Oder ist ein Ton, gleich auf einer Bühne oder in einem Studio produziert oder vielleicht bei Ihnen hier zu Hause am Flügel, neben dem wir sitzen, für sich selbst gesungen?
Ich glaube, dass jede Komposition ihre eigenen Töne verlangt. Ob das nun für die Bühne ist oder für den Konzertsaal. Und ich habe selber immer versucht, möglichst wenig Unterschied zwischen dem Opernsingen und dem Liedsingen zu machen, weil ich finde, dass alle beide Fächer sollten ausgehen vom Pianogesang, weil die Stimme muss sich in gesunder Weise allmählich entwickeln. Das kann sie nur, wenn man nicht gleich anfängt zu brüllen, nicht wahr? Es gibt unglaublich viele junge Sänger, die sind verliebt in ihr Organ und hören sich selber zu, aber eben nicht selbstkritisch genug. Sie müssten dann schon ein bisschen was dran tun. Und da ist das leise Singen außerordentlich lehrreich.
Liedersänger, Opernsänger, Dirigent, Maler, Lehrer, Schriftsteller. Gibt es da etwas, wo Sie sagen würden, das habe ich am liebsten gemacht oder alles zu seiner Zeit?
Ja, ich hoffe, dass ich noch eine Weile weiter einiges davon mache. Ich habe ja einen Unfall gehabt und bin dadurch natürlich mit dem Dirigieren jetzt im Moment ein wenig eingeschränkt. Ich hoffe aber, dass ich eines Tages wieder dazu komme. Das andere alles wird weiter betrieben sofort. Ich habe mich gleich darauf gestürzt. Ich bin ja mitten in einem dicken Wälzer über alle möglichen Themen. Das muss alles geschrieben sein, sonst kann man nicht mehr nachts schlafen. Das will ich ja vermeiden möglichst.
Zu Ihrem Geburtstag ist im Händel Verlag ein Geburtstagsbuch erschienen. Ein Leben in Bildern heißt es. Wie ist das Bild eigentlich, was Fischer-Dieskau von sich selbst hat?
Ach, ich weiß nicht. Ich habe, glaube ich, kein Bild von mir. So wenig, wie ich Bilder einer ganz bestimmten Stilart gemalt habe. Ich bin im Grunde der Einstellung von Max Ernst, der mir mal gesagt hat, wer seinen Stil gefunden hat, ist bereits tot. Nicht? Und ich glaube, das ist etwas, ich bin halt Interpret immer gewesen, Interpret von etwas Großartigem meistens. Und jedes dieser Stücke hat eine andere Tonart, einen anderen Tonfall, eine andere Einstellung notwendig dazu. Und das ist einfach nicht über einen Kamm zu scheren, das kann man nicht.
Wir erinnern uns ja in diesen Tagen an das Kriegsende. Wir machen einen großen Sprung zurück in das Jahr 1947. Durch die zufällige Erkrankung eines Künstlers springen Sie in das Brahms-Requiem ein. Wie war das damals? Schildern Sie die Momente, die Gefühle, die Sie damals hatten, als Sie plötzlich die Bühne dieser Welt betreten?
Also in einem gewissen Alter nimmt man diese Dinge noch nicht so ernst. Jedenfalls ich nicht. Ich habe mich da reingestürzt, eigentlich ohne irgendwelche bewussten Ängste oder Sorgen. Ich war froh, dass ich drankam, dass ich dieses Brahms-Requiem, das ich sowieso liebte und schon x-mal für mich selber studiert hatte, singen durfte. Im Übrigen habe ich vorher längst schon während der Schulzeiten noch Die Winterreise gesungen in einem Konzert, wo wir unterbrochen wurden durch einen gewaltigen Fliegeralarm und das gesamte Publikum mitsamt dem Solisten in den Keller musste und wir wieder raufkamen nach 2,5 Stunden und das Konzert fortsetzten. Nicht? Also ich war schon gewohnt, auf dem Podium zu stehen. Auch habe ich in Gefangenschaft sehr viel mit dem Theater zu tun gehabt. Da gab es natürlich zwar Liebhabervorstellungen, ziemlich schrecklicher Art wahrscheinlich. Auf der anderen Seite war das eine sehr günstige Art Provinzerziehung zur Bühne. Nicht?
Nochmal einen Schritt zurück. Wie haben Sie sich eigentlich entschieden, dieses Fach zu wählen, Liedsänger zu werden, überhaupt Sänger zu werden? Entwickelt sich so etwas im Kopf oder ist es auch von Zufällen bestimmt? Was prägt einen da?
Ich glaube nicht, dass es von Zufällen bestimmt ist. Erstens ist es natürlich die Art der Stimme, die man hat, die sich zunächst einmal so im jugendlichen Alter, 16 bis 18, von einem sehr schlanken Klang wegentwickelt. Und das war für mich eine Voraussetzung, mich fürs Lied zu interessieren, ganz abgesehen von der leidenschaftlichen Liebe meiner Mutter zum Liedgesang, die mich sehr häufig schon als kleines Kind mitgeschleppt hat in die Liederabende der großen Liedersänger aus den 30er Jahren, die ja alle hier noch in Berlin versammelt waren und sangen. Da habe ich ganz wesentliche Eindrücke empfangen. Zum Beispiel weiß ich noch ein ganzes Reger-Programm, Max Reger-Lieder, ein ganzes Programm hindurch im Beethoven-Saal in Berlin. Das hat mich fasziniert, nicht? Obwohl ich bestimmt noch nicht alles verstanden habe, was da gesungen wurde.
Schuberts Winterreise haben Sie als Stichwort schon genannt. Wieso eigentlich diese frühe Festlegung schon auf diesen Liedzyklus? Das ist eine Liebe, die Sie ein ganzes Leben lang irgendwie, ja, in Anführungsstrichen verfolgt hat.
Ich habe diese Noten gefunden im Schrank meiner Mutter und habe schon mit ungefähr 11 oder 12 angefangen, mir die Begleitungen am Klavier durchzutickern und mich durchgefressen und habe sehr bald festgestellt, dass das Stücke sind, die leben vom, wie soll ich das sagen, vom Weglassen. Eine unglaubliche Sparsamkeit des Ausdrucks, verbunden aber mit einer großartigen melodischen Erfindungskraft. Das ist etwas, was man ganz früh schon bei Schubert lernt. Und dazu kommt dieser Rhythmus, der so unglaublich lebendig ist beim Schubert. Und das sind alles Sachen, die gerade einen jungen Menschen ganz besonders begeistern können. Nicht?
Aber eben auch die Oper. Gibt es ein Opernhaus, was Sie nicht kennen?
Oh ja, sehr viele. Ich habe eigentlich nur in 4 Opernhäusern mehrfach gesungen, in 2 sehr viel und in der Wiener Oper und der Londoner Oper auch einiges und dann Einzelgastspiele in Rom und in Paris. Sonst habe ich mich an München und Berlin in der Hauptsache gehalten, schon um immer auf ein mir bekanntes Ensemble, auf einen mir bekannten Dirigenten, auf eine mir bekannte Bühne zu stoßen. Und nach langen Konzertreisen, die ja immer zwischendurch fällig waren, mich gut wieder hineinzufinden in diese Arbeit. Im Übrigen war mir die Oper natürlich ganz genauso wichtig wie das Lied. Und ich habe eigentlich alles auf der Opernbühne gesungen, was für mich wichtig war.
Bei dieser Gelegenheit könnten wir es endlich mal klären, denn Sie sind ja auch Musikpädagoge. Was ist der Unterschied zwischen einem Tenor, einem Bariton, einem Bass, einem Sopran und einem Alt?
Das ist die verschiedene Lage der Register in der Hauptsache. Nicht wahr? Also jede Stimme hat etwa 3 Register. Das ist nicht immer ganz gleich. Man sollte das nicht den Lehrbüchern entnehmen, dass wir also hier ganz genaue Abteilungen haben. Und die liegen beim Sopran natürlich am höchsten, gehen rauf unter Umständen bis zum ganz hohen F. Nicht? Und dann die Altistinnen können bequem auch in die Sopranlage hinaufklettern, nennt sich dann Zwischenfach. Sehr häufig gehen die Mezzosopranistinnen die Isolde und die Brunhilde und andere Partien an. Dann kommt der Tenor, der ja nun auch, wenn er eine schlanke Stimme hat, sich für Mozart besonders eignet, dann aber eben sehr häufig im Laufe eines längeren Lebens zum Wagner-Tenor wird, nicht? Das ist also, und der Bariton, ja, der liegt so nicht Fisch, nicht Fleisch, eigentlich dazwischen. Bariton gab es zu Mozart-Zeiten ja noch nicht. Also entweder war man Bassist oder man war Tenorist. Und ich liege genau dazwischen und ich hatte entsprechend auch meine Schwierigkeiten, wirklich die Partien, die mir zum Bass tendierten, zu erfüllen, ebenso wie die mir mehr zum Bariton tendierten.
Wenn man als Mann auf der Bühne steht, ist da in Ihrem reichen musikalischen Leben irgendwann auch mal der Wunsch gekommen, in der Sekunde möchte ich mal eine Frau sein und möchte diese Höhen mit der Stimme erklimmen, die eine Frauenstimme erreichen kann?
Das wohl nicht. Vor allen Dingen nicht, seit ich mit einer Sopranistin verheiratet bin, die wie die Julia Vara, die solche strahlenden hohen Noten hat, dass man überhaupt gar nicht dran denken könnte, etwa in die Nähe dieser Qualität zu kommen, wäre auch ganz unsinnig. Was die Komponisten so angezogen hat und sehr häufig ihre Hauptpartien den Sopranisten übertragen ließ, das war eben diese Höhe, die leicht über noch so dick besetztes Orchester klingt. Nicht wahr? Die alle großen Massen des Klanges, die aus dem Graben kommen, übertönt.
Wir haben bereits über Lieblingstöne gesprochen, aber noch nicht über Lieblingskomponisten, wenn es die überhaupt bei Ihnen gibt. Ich nenne mal ein paar Stichworte. Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann, Berg, Britten, Debussy, Mahler, Schubert. Habe ich einen vergessen, Herr Fischer-Dieskau?
Viele, viele, viele. Es sind da noch 100 andere Namen zu nennen. Aber ich glaube, dass Sie die wichtigsten schon fast genannt haben. Jedenfalls habe ich an all diesen sehr großes Interesse genommen. Besonders an denen, die so ein bisschen im Schatten standen ihr Leben lang. Oder etwa in Deutschland, wie Debussy, der ja immer noch nicht gekannt ist in Deutschland. Wirklich nicht in allen seinen Möglichkeiten, die er hatte. Und darum habe ich mir auch damals vorgenommen, meine Biografie über ihn zu schreiben, weil das ganz wichtig ist. Von all diesen habe ich sehr viel Wesentliches an Werken gesungen, vielleicht nicht immer mit demselben Gelingen, aber immerhin doch, versucht jedenfalls. Und mir liegen natürlich die Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, Pfitzner würde ich dazu zählen als Liedkomponisten, Strauss am meisten erstmal. Dann kommt Alban Berg selbstverständlich dazu, dessen Wozzeck ich gemacht habe, dessen Lulu ich gesungen habe, Dr. Schön, und natürlich auch die wenigen Lieder, die es auch gibt.
Und dann gibt es den Spannungsbogen zwischen Tradition und Moderne. Wie war das in Ihrem musikalischen Leben? Wie sind Sie damit umgegangen?
Also um Moderne zu interpretieren, die gerade im Entstehen ist sozusagen, die noch nicht ausprobiert hat, wie sie klingt, sie auch nicht ausprobiert hat, ob sie beim Publikum ankommt, das ist eine Frage der Neugierde. Man liest die Noten und stellt sich ein bestimmtes Klangbild vor, das aber noch nicht ertönt ist, nicht wahr? Und ich glaube, dass es nichts Schöneres gibt, als diese unbekannten Gefilde zu beschreiten und sich wie in einem Urwald zurechtzufinden und immer mal ein bisschen was wegzuschlagen und was dazu zu denken sich. Also da gibt es kein Ende im Grunde. Und wer neugierig ist, und das bin ich von Natur aus, der wird sich dieser Dinge annehmen, glaube ich.
Gibt es im Laufe einer musikalischen Karriere so etwas wie ein Entdecken eines Komponisten, Neuentdecken, Wiederentdecken, Weglegen und dann wieder irgendwann herausgreifen und neu interpretieren? Wie sind Sie da mit den Komponisten umgegangen?
Also das hängt natürlich auch sehr von der Rezeption ab. Ist ein Komponist erfolgreich, sagen wir mal Hans-Werner Henze, dessen neapolitanische Lieder ich gesungen habe, als er noch gar nicht so sehr berühmt war und seine erste Plattenaufnahme da war, und später kam dann die Oper Elegie für junge Liebende, die wir in Schwetzingen uraufgeführt haben. Da breitete sich dann der Kreis der Interessenten immer weiter aus und wir haben natürlich eine ganze Menge Dinge zusammen gemacht. Ein großes Handicap bei zeitgenössischer Musik ist, dass sie zu schnell wieder ad acta gelegt wird. Fast immer. Weil Dinge nicht so leicht im Gehirn der Hörenden bleiben. Es ist ja eine große Frage des Gedächtnisses, nicht wahr? Ob ich etwas Melodiehaltiges oder etwas klanglich Interessantes für eine gewisse Zeit im Kopf behalte. Dann hat die Musik auch eine Nachwirkung. Dann ist es etwas, was dazu auffordert, sie wieder aufzunehmen. Und diese Gegebenheit ist nicht so oft vorhanden.
Wir haben nicht darüber gesprochen, welche musikalischen Teile wir in diesem Interview haben werden. Insofern bin ich jetzt selbst gespannt, ob ein Liedsänger sich etwas Symphonisches wünscht oder ein Lied.
Ja, ich würde schon. Warum soll ich mir das nicht wünschen? Ich habe zum Beispiel mal selber dirigiert mit dem Orchester des Süddeutschen Rundfunks Hugo Wolfs Penthesilea, große Tondichtung, kann man vielleicht hören.
Im Doppelkopf heute Dietrich Fischer-Dieskau und Norbert Schreiber als Gastgeber. Thank you. Dietrich Fischer-Dieskau heute im Doppelkopf und Gastgeber ist Norbert Schreiber. Sie haben 3 Söhne. Was tun die?
Ja, ich habe natürlich eigentlich nicht viel dazu getan, sie zu künstlerischen Berufen zu erziehen, weil ich mir immer dachte, oh Gott, der Name des Vaters ist relativ bekannt geworden und es dürfte eine Belastung sein. Auf der anderen Seite waren sie nicht davon abzuhalten, alle 3 künstlerische Berufe zu ergreifen. Der Älteste ist ein sehr begabter Bühnenbildner und hat auch erfolgreiche Inszenierungen sowohl in England wie in Frankreich wie in der Schweiz gemacht und auch hier natürlich in Deutschland. Und der Mittlere ist Dirigent und hat auch eine Unmenge schon an Repertoire, wahrscheinlich viel mehr als ich, dirigiert. Und der Jüngste ist Cellist.
Sie wohnen in Berlin, nicht unweit des Hauses von Richard Strauss. Berlin ist eine bedeutende Stadt für Sie, als Musikstadt auch. Welche Musikstädte spielen für Sie sonst eine Rolle und charakterisieren Sie sie doch bitte mal?
Oh Gott, das ist gar nicht so schnell in wenigen Worten zu tun. Ich denke, besonders gern bin ich nach Paris gefahren, weil ich wusste, es gibt ein nervöses, unglaublich aufmerksames Publikum, die schon vor der Vorstellung oder Aufführung in einem irrsinnigen Diskussionsfieber sich befinden und dann aber ruhig werden und wirklich toll zuhören und alles verstehen, obwohl bei Richard Strauss' Krämerspiegel etwa, einem sehr speziellen Stück mit lauter Anspielungen auf Verlegernöte Richard Strauss', sehr viele von Alfred Kerr verfasste Pointen drin stecken, die nicht jedes Publikum sofort versteht. Da gab es bei jeder einzigen Pointe ein Gelächter. Nicht? Die hatten das alles wunderbar kapiert. Na und in London ist natürlich ein ganz anderes Publikum, sehr viel ruhiger, sehr viel objektiver in der Haltung und sehr vorwissend, mit großartiger Bildung, durch viel Hausmusik wahrscheinlich, wie ich annehme, und durch bessere Musikerziehung in den Schulen bedingt. Die Kinder wachsen ganz anders auf als hier und bringen einfach viel mehr Vorkenntnisse, was die Musik angeht, mit sich.
Als Musikpädagoge erklären Sie Zusammenhänge. Sie gelten als ein Mensch, der eben gern den Zusammenhang erläutert. Wenn Sie den Zusammenhang jetzt selber als Zusammenhang erklären müssten, was bedeutet das für Sie? Was ist der Hintergrund?
Also sehr vieles. Leider wird darauf in den Hochschulen sehr wenig hingearbeitet. Ich erfahre es immer wieder, dass die Schüler viel zu wenig Allgemeinwissen musikalischer Art haben. Über die rein notenmäßige Vorbereitung geht es oft nicht hinaus. Sie sollten natürlich über die Hintergründe, über die Lebensbedingungen des Komponisten etc. Bescheid wissen. Ich habe immer Wert darauf gelegt, Programme zu singen, die ich auf, sagen wir mal, symphonischen Charakter hin zusammengestellt habe. Das heißt also, dass da 4 Gruppen sind, die die 4 Sätze etwa ersetzen, so ungefähr, nicht? Und natürlich sind die Zusammenhänge der Tonarten wichtig, die Zusammenhänge der Sinngedichte, alles ist eigentlich wichtig, nicht?
Wie ist dieser Vorgang eigentlich der Programmgestaltung? Überlegt sich ein Künstler, ein Sänger, ich möchte dieses oder jenes auf die Bühne bringen? Ist ein Konzertimpressario da, der Ihnen sagt, bitte Fischer-Dieskau, tu dieses, tu jenes? Gibt es die Musikproduzenten, die Schallplattenfirmen, die sagen, also wir müssten jetzt mal wieder Schubert neu auflegen? Wie geht das vor sich?
Ja, also bei den Schallplatten war es tatsächlich so, dass bei all diesen großen enzyklopädischen Dingen sie auf mich zukamen und sagten, wir wollen das und das haben. Eine Gesamtausgabe von Brahms, die ich gleich 2-mal gemacht habe. Einmal für die EMI und einmal für die Deutsche Grammophon. Und dann kam ein Antrag, alle Schubert-Lieder aufzunehmen. Und ich war erst sehr zögerlich und habe gedacht, mein Gott, tun wir den Schubert einen Gefallen damit. Denn nicht alles ist von der gleichen Kraft und Überzeugungskraft, nicht wahr? Und dann habe ich gemerkt beim Aufnehmen mit Gerald Moore, das war ja eine herrliche Aufgabe, im Grunde, der immer nach Berlin herübergeflogen kam, um das zu machen, obwohl er selber schon schwer krank war. Und wir hatten wirklich große Freude daran, aus jedem einzelnen, noch so kleinen Lied von Schubert was zu lernen. Ja, und eigentlich habe ich nie irgendeinen Konzertunternehmer gefunden, der mir dazwischen geredet hätte, was ich machen soll. Die waren froh, wenn überhaupt jedes Jahr irgendetwas mit mir da stattfand. Und natürlich gab es Unterhaltungen darüber, sollen wir eine Pause einschalten oder nicht, soll man die Winterreise mit einer Pause singen. Denn die Holländer wollten unbedingt ihr Köpfchen Kaffee in der Pause haben. Und wenn sie es nicht hatten, waren sie unglücklich. Da wurde lange darüber diskutiert. Aber das hat mich letztlich nicht weiter gerührt.
Sie haben ja auch Bücher geschrieben und wir sprechen jetzt über das Singen. Und vielleicht könnten wir auch nochmal erklären für Menschen, denen das Singen gar nicht so nahe liegt, die es selber vielleicht auch noch nie probiert haben, diesen Vorgang zu beschreiben. Was geht in einem Kopf, in einer Seele, in einem Menschen, in der Physis auch vor sich, wenn man auf die Bühne tritt und sich völlig verausgabt für diese Musik, auch für einen Text, für einen Komponisten, für ein Publikum, vielleicht für ein Medium, was das alles aufzeichnet und für die Nachwelt festhält. Was ist das für ein Vorgang? Ein ganz geheimnisvoller einerseits, andererseits aber vielleicht auch erklärbar.
Ja, in Teilen erklärbar. Ich würde denken, dass es eine Korrespondenz zwischen Erinnertem und Gegenwärtigem ist. Das Erinnerte muss ja leider zum Teil schon vergessen sein. Es müsste eigentlich alles, was an Vorbereitung technischer Art geschehen ist, schon in den Hintergrund des Gehirns sozusagen gerückt sein, damit man nicht daran klebt während der Interpretation. Andererseits muss die Intuition des Augenblicks enorm dazu beitragen, nun der Sache Leben zu geben, nicht wahr? Das ist ein etwas problematisches Zusammentreffen, das sich da findet. Dass man eben wirklich nicht immer im richtigen Moment nur das erinnert, was gerade nötig ist, nicht wahr? Gegenüber dem, was unbedingt nicht erinnert werden sollte in dem Moment, nicht wahr?
Sie gelten als ein Künstler, der gestaltet, der differenziert, der sich bemüht um Genauigkeit, nenne ich es mal. Was ist das für ein Hintergrund? Was ist das für ein Motiv, so vorzugehen?
Ja, bei uns ist es eigentlich furchtbar einfach. Wir haben Fähnchen, wir haben Hälse und wir haben Notenköpfe und die müssen befolgt werden. Und dazu zu tun, ist oft sehr gefährlich. Es hat ja immer Interpreten gegeben, die versucht haben, die Musik noch interessanter zu gestalten, als sie ohnehin schon ist in sich. Das habe ich immer eigentlich versucht zu vermeiden. Natürlich muss die eigene Person mitreden, sie muss sich dann einmischen und wir müssen wirklich eine persönliche, sagen wir mal, Ausstrahlung des Stückes in unserer Interpretation erreichen. Andererseits ist diese Treue zu dem, was uns gegeben wird zum Übersetzen, was heißt Interpret ja anderes als Übersetzer, beizubehalten, nicht wahr?
Also ist die Literatur das Dogma oder wo liegen die Spielräume?
Die Spielräume, wo die genau liegen, das kann ich Ihnen gar nicht so schnell sagen. Es gibt ja Komponisten, die lassen etwas offen für Improvisatorisches und andere, die sind ganz strikt. Da kann man überhaupt nichts machen eigentlich. Einzig klammert man sich heute, und das finde ich, wird übertrieben, an sogenannte historische Aufführungspraktiken, die eben eine Spezialfärbung in jedem Fall ergeben. Ich halte das aber im Grunde nicht für so entscheidend. Die Musik spricht in vielen Gestalten, in vielen Interpretationsweisen, nur die Notenköpfe müssen schon erfüllt sein. Es muss einfach das kommen, was da steht, nicht was der Komponist geschrieben hat.
Und gibt es da beim Interpreten den ganz, ganz tiefen Wunsch, irgendwann selbst das auf das Papier zu bringen, auf das weiße Papier zu bringen, also zum Komponisten zu werden? Oder genügt das bei Ihrer Vita, die Sie hinter sich gebracht haben, mit einer unendlichen Fülle von Musikgestaltung? Bleibt da der Wunsch über, dann letzten Endes diesen Schritt auch noch zu gehen?
Nein, der Wunsch ist bei mir zumindest zuerst da gewesen. Ich habe mir als Halbwüchsiger ein paar Liedchen zusammengeschrieben, aber das habe ich sehr bald wieder gelassen, weil ich gesehen habe, dafür bin ich nicht so sonderlich begabt. Das sollte man dann auch lassen. Nicht, wo die Intuition nicht kommt, das ist also etwas, was ich nicht anfasse. Während ich beim Sehen von fremder Musik sofort eigentlich weiß, wo läuft's hin, wo sind die Höhepunkte, wo wird viel Kraft gegeben werden müssen und wo ist es getan mit einer gewissen Gelassenheit, nicht wahr?
Bei einem so reichen musikalischen Leben wie Ihren gibt es ja auch Wegbegleiter. Zum Beispiel Orchester, Dirigenten oder auch einfach Begleiter am Flügel. Mhm. Herr Fischer-Dieskau, welche Namen fallen Ihnen da jetzt ein, die für Sie wichtig waren?
Na, ich würde mal bei den Begleitern am Flügel anfangen, weil das natürlich personengebunden am meisten ist. Da ist der Gerald Moore zu nennen, da ist Jörg Demus zu nennen, da ist Günther Weißenborn, der mich auf langen Deutschlandtourneen immer begleitet hat, zu nennen. Nicht etwa mein Lehrer, sondern ein Pianist und Dirigent. Viele, viele andere. Ich habe insgesamt, sagen wir mal, 150 bis 180 Pianisten gehabt. Darunter auch so große Solisten wie Alfred Brendel oder Maurizio Pollini oder Daniel Barenboim etc. Ja, da gibt es die Möglichkeit, sehr bald persönlichen Kontakt mit dem Orchester zu haben. Und das ist natürlich immer das Erfreulichste, wenn man also wirklich die Spieler der Instrumentenführungsgruppe erstmal kennt und weiß, wie sie musizieren und was sie wollen. Und dann, habe ich es ja häufig erlebt, dass ich zum Ehrenmitglied erklärt wurde, obwohl ich überhaupt kaum noch mit dem Orchester musiziert hatte. Ich denke an die Stockholmer Philharmonie, die haben mich sofort zum Ehrenmitglied gemacht, mit Ansprache und Plakettenüberreichung und allem drum und dran. Ich war sehr geschmeichelt, aber ich habe mich erst mal gefragt, wie kam das denn wohl zustande? Ja.
Haben Sie da überhaupt noch einen Überblick? Ich habe hier eine ganze Liste von Preisen und Auszeichnungen, von Mitgliedschaften und Ämtern, übrigens auch Mitglied der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg. Unglaublich viele Preise vom Echo-Klassikpreis, Frankfurter Musikpreis, Musikpreis der Stadt Berlin, ganz zufällig nur gewählt, Deutscher Schallplattenpreis und so weiter und so fort. Was bedeutet das für einen Künstler? Anerkennung natürlich einerseits, aber auch?
Ja, nicht aber auch. Ich würde denken, dass es also Unterschiede der Intensität bedeutet, mit welcher Freude man so etwas aufnimmt. Manches ist einem nicht so interessant, anderes wiederum sehr interessant. Nicht wahr? Es hängt ein bisschen davon ab, wer die Auszeichnung gibt. Nicht?
Ein Interpret muss sich anspannen, wenn er auf die Bühne geht, volle Konzentration und zugleich aber auch fähig sein, wenn alles vorüber ist, zu entspannen. Wie ist dieser Prozess bei Ihnen? Wie kriegen Sie das hin?
Manchmal schwierig, wenn man also wochenlang eine große Opernpremiere vorbereitet hat. Nehmen wir mal Matthias der Maler hier in Berlin vor sehr langer Zeit schon. Dann kommt die Premiere und dann ist der nächste Tag leer. Und das ist wirklich dann ein Loch, in das man hineinfällt und es ganz schwer zu überwinden ist, natürlich. Und erst wieder nach der nächsten Vorstellung kommt man allmählich wieder in diese Arbeitslaune hinein, die sich bis zur Premiere ergeben hat.
Gibt es da Ersatz- und Entspannungsstrategien? Setzt man sich hin und schreibt etwas im Gegensatz zum Singen? Oder geht man spazieren und walken, wie man heutzutage sagt, im Unterschied zum ständig in Räumen sein? Schafft man sich selbst Kontrapunkte?
Ja, so ist es. Genau das tut man, wenn man weiß, was man machen will. Das ist verständlich Voraussetzung. Ich gehe sehr gerne spazieren an solchen Tagen. Aber es gibt eben auch, Gott sei Dank, andere Interessen und Notwendigkeiten, auch die zu erfüllen sind. Und wenn ich irgendeine Gestalt in unserer literarischen wie musikalischen Geschichte sehe, die im Schatten steht und die ein wenig misskannt wird im Lauf der Jahrzehnte, dann freue ich mich dann zu recherchieren zum Beispiel, nicht wahr? Und alle möglichen Quellen zu sammeln und daraus mir ein Bild zu machen.
Was bedeutet für Sie Romantik?
Oh, ja. Also nicht das, was im Allgemeinen darunter verstanden wird. Also Weichlichkeit, Süßlichkeit, Sehnsucht nur, sondern das ist schon auch eine unglaubliche Form, ein Kampf um die Form gewesen von Anfang an. Nicht jeder hat mit der Selbstverständlichkeit wie Schubert komponieren können, dem es ja nicht schwer fiel, während er Tanzmusik für Freunde am Klavier spielte und gleichzeitig auch noch anderes für sich zu komponieren. Ihm fielen Sachen ein, wenn er andere Töne spielte, nicht wahr? Ähnlich wie Brahms, der auch als ganz junger Mensch in Bars und sonstigen Etablissements Klavier gespielt hat und hatte eigentlich immer was anderes im Kopf, nicht?
Jetzt stellen wir uns Dietrich Fischer-Dieskau vor im Archiv des Hessischen Rundfunks, vor der Registratur. Und wo greift er nun hinein, um ein Musikstück herauszufinden, was wir jetzt im Doppelkopf hier spielen? Gastgeber ist Norbert Schreiber, Gast heute Dietrich Fischer-Dieskau und wir hören jetzt...
Na, vielleicht einen Satz aus der Bedo-Sonate von Schubert, gespielt von Arthur Schnabel. Das ist für mich nach wie vor immer ein Spitzenerlebnis.
Heute im Doppelkopf Dietrich Fischer-Dieskau, Gastgeber ist Norbert Schreiber. Wir haben schon darüber gesprochen, Moderne versus Tradition, Bekanntes gegen Unbekanntes. Was ist für Sie heute überhaupt musikalisch noch eine Herausforderung, wenn Sie sich damit auseinandersetzen müssten?
Eine Herausforderung ist für mich fast immer, wenn französisches Repertoire von Schülern gebracht wird. Denn da bin ich wirklich nicht so firm, wie ich sein sollte. Ich habe nicht genügend französisches Repertoire gesungen. Vielleicht aus Sprachschwierigkeiten, vielleicht aber auch, weil Sprachschwierigkeiten meine ich, ein deutscher Gaumen kriegt die französischen Laute nicht ganz idiomatisch heraus. Meistens nicht. Ich habe mich ganz früh mit einer Debussy- und Ravel-Platte an den größten französischen Liedersänger damals, Charles Panserat, gewandt und ihm einen Brief geschrieben, er soll doch mal bitte kritisieren, was ich falsch gemacht habe. Kam zurück, alles ist exzellent, ich habe nichts zu sagen. Wunderbar. Ne? Und da habe ich natürlich mich zunächst einmal zufrieden gegeben. Auf der anderen Seite hat mir nie die Tätigkeit für das deutschsprachige Lied Zeit genügend gelassen, jetzt die französische Literatur zu singen. Und ich würde mir gewünscht haben, mehr Fauré gesungen zu haben oder vielleicht Duparc, die sämtlichen Lieder mal gesungen zu haben. Ähnliches. Nicht? Da gibt es eine ganze Menge.
Wann ist der liebe Gott im Saal?
Wenn sehr viele Dinge zusammenkommen, sehr viele. Der liebe Gott im Saal, das ist ja ein beliebter Ausspruch von Joseph Keilbert gewesen, der das in seinem Tagebuch so alle 5 Seiten mal sieht man dann plötzlich als Nebenbemerkung, der liebe Gott war im Saal. Wenn Inspiration, Gelerntes und Spontaneität zusammenkommen, dann ist fast immer doch, sofern man genügend technisches Material vorher hat, die Möglichkeit gegeben, ganz man selber zu werden auf dem Podium. Wenn man überhaupt keine Schranke mehr zwischen sich und dem Publikum weiß und spürt, dann sind das natürlich Augenblicke, wo der liebe Gott im Saal sein könnte.
Und dann nennen wir doch nochmal ein paar Namen, die vielleicht auch göttlich zu nennen sind. Swatoslaw Richter, Bernstein, Karajan, Karl Böhm. Was fällt Ihnen noch an göttlichen Namen der Musikgeschichte ein?
Naja, natürlich Wilhelm Furtwängler. Für mich war das also die erste ganz große Bekanntschaft mit einem ganz großen Musiker. Und ich bin zwar vor Ehrfurcht als Anfänger erstarrt, habe kaum ein Wort zu sagen, mich getraut. Aber er hat vieles gesagt und hat mir immer so zwischenrein kleine Ratschläge gegeben und ich habe auch durch ihn Gelegenheiten bekommen, die ich in dieser frühen Zeit wahrscheinlich ohne ihn nicht bekommen hätte. Zum Beispiel vor den Wiener Philharmonikern zu stehen als ganz purer Anfänger oder eben in Berlin hier doch immerhin Mahler zu singen, kurz vor seinem Tod und noch 3-mal die Kindertotenlieder mit den Philharmonikern. Übrigens eine Aufführung, von der es kein Band gibt, kein Tonband. Ich habe danach geforscht, so sehr ich nur konnte, habe es nirgendwo gefunden, was ein großer Jammer ist. Naja, und Opernaufnahme mit ihm, Tristan Isolde in London mit der Flachstadt und dem Zuthaus und Greintel und so. Das waren alles natürlich unglaubliche Erlebnisse. Aber ich denke, die frühe Bekanntschaft mit Ferenc Fetichai war ebenso wichtig, der ein konträres Charakterbild eines Dirigenten gezeichnet hat, für mich jedenfalls. Schlankheit des Klanges, Durchleuchtung des Orchesters, eine Hörbarmachung dessen, was in der Partitur steht, alles. Nicht die großen Bögen so sehr, aber alle technischen Kleinigkeiten, die sich im Orchester tun, die mussten deutlich werden bei ihm. Also das ist eine sehr andere Einstellung, denn Furtwängler ist ja immer nach den großen Bögen des österreichischen Schenker-Systems gegangen, nicht wahr, wo man so nun wirklich über viele Seiten weckt. Denken musste, nicht? Und hin und zurück, sowohl zu einem Höhepunkt hin, als vom Höhepunkt wieder weg. Dann Sir Thomas Beecham schon ganz früh, erster London-Besuch gleich, ein Riesenapparat da mit Sir Thomas Beecham und Delius Messe des Lebens. Oder der erste Besuch in Israel war natürlich ein unglaubliches Erlebnis. Da hatte ich das große Glück, Daniel Barenboim in Tel Aviv zu haben. Und er hat nicht nur am Klavier mich zu Mahler und Schubert begleitet, sondern eben auch mit dem Orchester. Und das Orchester hat mich wiederum dazu aufgefordert, dann mit einigen Orchestersachen als Dirigent hinzukommen. Und habe dort meine erste vierte Brahms, meine erste zweite Schumann etc. Versucht zu machen.
Ich hatte als Reporter das Glück, einmal bei Sergio Celibidache dabei sein zu dürfen innerhalb einer Dirigentenklasse und das mitzuverfolgen. Und er war ja ein strikter Gegner von Tonbandaufnahmen und hat mir dennoch erlaubt, dieses Dirigieren, Lehren in einem Dirigierkurs mit aufzuzeichnen, sowohl von den Interviews her, auch von der Musik. Und er galt nun als ein Dirigent, der nun diesen Produktionsprozess etwas festzuhalten als Musik auf CD oder als Schallplatte sehr kritisch gegenüberstand und sagt, Musik entsteht in dem Moment in einem Raum, wenn ich sie live erzeuge. Sie sind nun ein Mensch, der unglaublich viele Discs, wie man heute sagt, Schallplatten produziert hat. Wie sehen Sie diese Einschätzung des Dirigenten?
Ich sehe das eigentlich ähnlich wie er. Das ist ja, jede Aufnahme im Studio enthält nur einen Situationsbericht, im Grunde einen Schnappschuss der Konstitution, die im Augenblick sich beim Interpreten darstellt. Etwas anderes sollte man nicht erwarten. Eine für alle Zeiten gültige Interpretation kann es sowieso nie werden, weil die Werke immer stärker sind als der Interpret, fast immer. Aber es ist zur Überprüfung wunderbar und es ist auch wunderbar, sich zu erinnern, wie war man zu welchem Zeitpunkt der Laufbahn beschaffen, als Sänger und als Dirigent. Dann gibt es die Mitschnitte von Konzerten, die Live-Mitschnitte, die sehr wohl auch das Verhalten des Publikums mitspiegeln können und die durchaus auch die Atmosphäre, die entsteht im Laufe eines Konzerts, wo viele beteiligt sind an einem Hörerlebnis, nachvollziehen lässt. Dann würde ich Meisterklassen und Festhalten von Kursen aller Art schon für aufschlussreich halten, aber sie bergen eine Gefahr in sich des Missverständnisses. Vor allen Dingen dann, wenn ich sie nur ausschnitthaft zeige und wenn ich das Ganze in Worte fasse und diese Worte auch noch niederlege, dann werden diese Anweisungen fast immer missverstanden. Das ergibt sich nur im Augenblick. Im Augenblick wird es geboren, was man sagt, und im Augenblick wird es aufgenommen. Und das ist etwas ganz anderes. Es ist gar nicht so einfach zu erklären, wieso das so ist, aber es ist so.
Wenn Sie sich bitte noch mal erinnern, als Sie zum ersten Mal einen Taktstock in die Hand genommen haben, um zu dirigieren, und als Sie zum ersten Mal einen Malerpinsel in die Hand genommen haben, um zu malen, vergleichen Sie bitte die beiden Situationen.
Oh, natürlich was sehr anderes. Also ein Malerpinsel, wenn man ihn schon benutzt, es gibt ja auch sehr viele Möglichkeiten, wo man mit Fingern oder mit Spachteln und sonst was arbeitet. Da gibt es nur die Erzeugung eines Anfangsmoments, eines Strichs, eines Punkts, einer Linie, die dann zum Weiterfahren auffordern. Sie müssen beantwortet werden, jedes von Ihnen, nicht wahr? Durch eine Gegenregung oder jedenfalls entsteht ein Dialog zwischen dem Gemachten und dem noch zu Machenden, nicht? Während also das Dirigieren, ja, erstens ist eine große Vorarbeit vorausgegangen. Unter Umständen monatelanges Partiturstudium, so dass man wirklich jedes bisschen im Kopf hat. Darum, das ist für mich also die absolute Voraussetzung, wenn man überhaupt dirigieren soll. Und zweitens dreht es sich ja nun darum, ein Orchester kennenzulernen überhaupt. Wie oft, ich bin ja nicht Orchesterchef gewesen, konnte es nicht, weil ich dazu nie die Zeit hatte. Und das ist ein großes Manko, denn im Grunde ist es wichtig, dass man 10 Jahre einen Apparat vor sich hat, den man erzieht und aus dem man ein Ganzes macht. Eine Klangsäule sozusagen, die dem eigenen Naturell auch entspricht, nicht wahr? Mit der man was ausdrücken kann. Und da bleibt immer noch viel zu erkunden, wenn man das Orchester nicht kennt im Laufe dieser Probenarbeit. Und dann ist natürlich, wenn es weitergeht, stößt man auf Schwierigkeiten anderer Art wie beim Malen. Das ist etwas, es hat miteinander gar nicht viel zu tun. Jedenfalls weniger, als oft behauptet wird. Es gibt ja dicke Bände darüber, wie Ton und Bild sich ergänzen oder miteinander verglichen werden können und dieselben Worte sogar gebraucht werden für beide Gebiete, finde ich ganz gefährlich, denn es sind ja doch verschiedene Sinne, an die sich ihr gerichtet wird. Nicht? Und es wird deshalb auch nicht zu vereinen sein. Selbst beim schönsten Kandinsky oder Klee werden Sie keine Musik vernehmen, wenn Sie es sehen.
Der Hessische Rundfunk verdankt Ihnen eine 18-Stunden-Dauer-Goethe-Sendung, Marathon. Deutsche Sprache, was bedeutet die für Sie? Sie ist natürlich ein wichtiger Bestandteil in einem Lied, Herr Fischer-Dieskau, und auch Material für Gestaltung.
Für mich bedeutet die deutsche Sprache eine der sensibelsten und durchlässigsten Möglichkeiten, etwas auszudrücken, was hinter den Worten steht. Das können wir im Deutschen eigentlich leichter als andere Sprachen. Andere Sprachen sind lapidarer, haben vielleicht einen kleineren Wortschatz und müssen auskommen mit dem, was sie da verlauten lassen. Und da ist es schon sehr viel schwerer zu erraten, was wirklich gemeint ist zwischen den Zeilen. Im Englischen sind es nur die ganz großen Dichter und Schriftsteller, die es erreichen, dass man da etwas ahnt. Nur die ganz großen. Bei uns sind es selbst mittlere Schriftsteller und Poeten, Lyriker, die auszudrücken in der Lage sind, Gefühle, die ganz fein organisiert sind und aus unbekannten, nicht ganz greifbaren Quellen kommen. Das ist ein Wesen dieser Sprache, das ist gar nicht zu beschreiben. Für mich ist es selbstverständlich ein Lebensinhalt gewesen von Anfang an, denn in der Sprache liegt Musik, in der Sprache liegt Stimmgebung, etwas, was von Anfang an, von klein auf, als Kind schon geübt werden muss. Und die Sprache vermittelt zwischen Hörer und Musikstück oft. Sie hilft, sie hat viele Menschen zur Musik geführt, ganz allgemein, ganz generell. Dadurch, dass sie die Sprache als Hilfsmittel hatten, haben sie Musik verstanden und haben dann das übertragen, auch auf Stücke, die ohne Sprache auskommen müssen.
Ja, da stimmt doch aber der von Ihnen geprägte Satz, ich singe nur, was in den Noten steht, doch nicht. Denn Sie singen ja auch die Sprache mit.
Gut, wenn man das nur mal in Klammern setzt und Punktchen drunter macht. Also das nur bezieht sich jetzt auf die rein musikalische Wiedergabe. Aber zweifellos ist es nicht nur das. Nicht? Ganz klar, es geht schon darüber hinaus.
Ein gewisser Kaiser hat über Sie gesagt, ich meine jetzt nicht den Beckenbauer, Sie haben wirklich nur einen einzigen Konkurrenten auf der Welt. Und das sind Sie selber. Also Fischer-Dieskau gegen Fischer-Dieskau.
Das stimmt natürlich nicht, denn ich habe sowohl auf weiblichem Gebiet, ich denke an Frau Elisabeth Schwarzkopf oder Irmgard Seefried oder auch Suzanne Dancourt oder ähnliche großartige Sängerinnen, die zweifellos auch eine Rivalität darstellten, in der Intensität ihrer Liedwiedergabe zum Beispiel, nicht wahr? Oder auch bei Mozart-Opern. Und dann habe ich im eigenen Baritonfach ja doch eine ganze Menge Rivalen gehabt. Als ich anfing, sang Karl Schmidt-Walter noch, welcher durchaus ein hervorragender Liedersänger gewesen ist. Und dann später kam Gérard Souzé dazu in Frankreich mit großartigen Wiedergaben und Hermann Prey nicht zu vergessen und viele andere.
Was bedeutet Kritik für Sie, die in der Zeitung steht oder die auch mündlich geäußert wird? Wie geht ein Künstler damit um?
Ich habe eigentlich immer erst mal gesucht, wo steckt hier der Kern? Was hat mir wirklich etwas zu sagen? Woran könnte ich etwas lernen? Habe leider nur sehr selten die Möglichkeit gefunden, etwas wirklich für mich Wichtiges herauszunehmen und mir zum Grundsatz zu machen. Das ist also kaum je gelungen. Also kann man einem jungen Menschen, wenn er verzweifelt kommt, oder auch einem Instrumentalisten, wie oft habe ich das erlebt, dass er weinend kam, berühmte Namen zu mir und haben gesagt, was mache ich? Ich kann in dieser Stadt nicht mehr auftreten. Ich bin so verdammt worden von der Presse, dass mir gar nichts übrig bleibt, als die Stadt zu meiden in Zukunft. Da habe ich gesagt, also nach 3 Stunden vergessen ist die einzige Methode, die einzig wirksame Methode.
Gewissermaßen ist er der Dirigent, der Konkurrent des Sängers und der Autor, der des Malers. Wir könnten am Schluss ein von Ihnen dirigiertes Stück spielen oder ein von Ihnen interpretiertes Lied oder etwas gar, ganz und gar anderes oder vielleicht sogar ein völlig anderes Musikgenre. Wie wollen wir diese Sendung über Musik beschließen?
Also wir haben sowohl dirigiertes Stück gehabt als auch völlig anderes Musikgenre. Da würde ich vorschlagen, dass man etwas Gesungenes bringt und um vielleicht an Wilhelm Furtwängler ein bisschen zu erinnern, eins von den Fahrenen Gesellenliedern von Mahler, das wäre vielleicht ganz gut. Ich denke da an, das ist vielleicht das Beste, die zweite Nummer, könnte sein, ja, die zweite Nummer davon. Ging heute Morgen übers Feld, heißt der Titel, das könnte man schon machen.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Im Doppelkopf war heute zu Gast Dietrich Fischer-Dieskau und Gastgeber war Norbert Schreiber.
Gefink ein Ugelt. Guten Morgen, ein Geld, du führt nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Singt, singt, schön und flink, wie mir doch die Welt gefällt. Hat mir lustig guter Ding mit den Glöckchen klinge, kling, klinge, kling. Ihren Morgen groß geschenkt, wird nicht eine schöne Welt, schöne Welt.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.